willkommen zu einer neuen TagView Podcast Folge. Woche für Woche die neuesten Tag-Nachrichten, die gibt's nur hier im TagView Podcast. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser grandiosen Folge hochinteressante, spannende Themen für euch vorbereitet. Zum einen geht es um GNOME 3.2, das nun erschienen ist. Dann sprechen wir kurz über die HP-Übernahme durch Oracle und die ersten kleinen Gerüchte und was mit WebOS wohl geschehen wird. Und dann wollen wir noch mal kurz darüber reden, dass Microsoft nun Qt-Entwickler abwerben möchte mit einer API-Übersetzung von Qt auf Windows Phone 7 Mango. Und dann haben wir noch ein bisschen Netzpolitik in der Sendung, nämlich Siegfried Kauder. Der kommt, der strikt back quasi, nämlich mit einem Two-Strike-Gesetzesvorschlag. Und das werden wir uns auf jeden Fall auch nochmal genüsslich dann mal reinziehen. Und fangen wir am besten an direkt mit GNOME 3.2 ist erschienen. Unser allererstes Thema. Ich habe es natürlich mir nicht nehmen lassen und mir direkt mal diese GNOME 3.2er Version angeschaut. Nachdem jetzt ja, wie lang ist es her? Paar Monate her, da GNOME 3.0 quasi rausgekommen ist. Und GNOME 3.0 ist ja auch schon in aller Munde gewesen und man hat es auch getestet. Man hat es auch testen können auf den verschiedenen Linux-Distros. Und da gab es halt gespaltene Meinungen zu diesem ganzen Thema, auch der Erneuerung des GNOME-Desktops und der GNOME-Oberfläche. Und da gab es halt das Lager, ja, Unity im Grunde genommen ist das bessere GNOME 3. Und dann gab es halt GNOME 3 Shell ist das bessere neue Desktop-System. Und dann gab es halt noch das, ich glaube, das größte oder das lauteste Lager zumindest der Leute, die meinten, ja, ist alles Kacke, GNOME 2 ist immer noch das Beste. Und was macht ihr eigentlich da? Nun ja, GNOME 3.2 ist jetzt also eine Weiterentwicklung dieser 3.0er-Version. Das heißt, jetzt haben die Entwickler selber nicht mehr das Vorrecht im Grunde genommen oder man darf sie nicht mehr in Schutz nehmen und sagen, ja, es ist eine 3.0er-Version, lassen wir das mal entwickeln, sondern jetzt sind auch Taten und Fakten gefragt. Und wie hat sich das jetzt entwickelt? Wohin hat sich das jetzt entwickelt? Und ist das jetzt tatsächlich auch benutzbar? Denn diese GNOME 3.2er-Version wird ja jetzt im nächsten Wurf, will ich mal sagen, der Linux-Distros wird das ja auch mit dabei sein. OpenSUSE wird es mit ausliefern, Mandriva wird es eigentlich mit ausliefern, glaube ich auch. Magaya wird es ausliefern, also so etwas kleinere Distributionen, sagen wir mal besser so. Ubuntu wird es mitliefern und Debian wird es natürlich auch mitliefern mit der nächsten Debian-Version, da bin ich mir sicher, es ist ja auch schon in Experimental die Version 3.0 drin, dann wird sich das auch irgendwann mal im Laufe des nächsten Jahres ändern. Fedora sowieso und all die anderen kleinen Distributionen werden natürlich dann auch nachreichen und GNOME 3.2 oder haben es bereits schon integriert, wie zum Beispiel Arch Linux und da muss man natürlich mal schauen, wohin die Reise gehen wird, weil momentan sieht es ja dann so aus, dass doch viele der Leute, die ja auf dem klassischen GNOME-Desktop eher angewiesen sind oder das eher bevorzugen, dass die eher dann auf XFCE wahrscheinlich umschwenken oder halt LX.de in Betracht ziehen, auch eine sehr leichtgewichtige Desktop-Oberfläche. Und da muss man natürlich sehen, wird natürlich eine ganze Menge jetzt aufgewühlt in den nächsten Versionen, in den nächsten Distributionen, weil ja dann viele Leute von ihrem, ja, vielleicht auch geliebten alten GNOME 2 irgendwann mal umsteigen müssen auf eine neuere Version. Oder man wartet halt, bis ein Fork rauskommt, der dann auch tatsächlich funktioniert. Ich habe gehört, es soll Forks geben, aber ob da irgendwas schon funktionierendes bei rumgekommen ist, habe ich bisher noch nicht gesehen. Naja, egal. Kommen wir zum GNOME 3.2. Die Änderungen, die ich mir angesehen habe, beziehungsweise die Änderungen, die mir aufgefallen sind, sagen wir besser, so sind nicht alle Änderungen, die auch tatsächlich in GNOME 3.2 mit drin sind. Wer also eine aktuelle, komplette Liste von GNOME 3.2 Änderungen haben möchte, sollte dann doch tatsächlich auf die gnome.org Webseite gehen. Da hat sich nämlich eine ganze Menge getan. Es hat also den Namen 3.2 dann doch schon tatsächlich verdient. Aber eine der größten Änderungen, die mir aufgefallen ist, auch positiv aufgefallen ist, die Änderung, dass jetzt die Fenster sich verschieben, beziehungsweise nein, nicht verschieben, sondern verkleinern und vergrößern lassen, ohne dass man jedes Mal beim Fenster unten rechts in die Ecke gehen muss. Da gab es ja einen großen Grip, will ich mal sagen, also einen großen Anfasser, wo man das Fenster kleiner und größer ziehen konnte. Das hat man jetzt nun geändert, indem man den Einzugsbereich an den Rändern des Fensters so weit vergrößert hat, dass der Mauscursor sich quasi ändert zum Verkleinern oder Vergrößern Cursor, wenn man eben an den Rand eines Fensters geht. Und dadurch hat man halt viel, viel einfacher die Möglichkeit, auch oben links oder eben rechts oder links oder unten oder sogar auch oben dann das Fensterchen zu verkleinern oder zu vergrößern. Das ist also gemacht worden. Das finde ich eine sehr, sehr gute Sache. Gerade wenn man auf einem kleineren Display, auf einem Netbook-Display arbeitet, dann macht das eine ganze Menge schon her. Und auch sonst so ist das, denke ich mal, eine sehr, sehr sinnvolle Entwicklung, dass man eben diesen Einzugsbereich vergrößert hat, ohne halt eben optisch irgendwie was an den Fenstern verbreitert zu haben, an den Rändern oder so. Dann eine weitere Neuerung sind die Verknüpfungshinweise in den Einstellungsmöglichkeiten. Das heißt, im Kontrollzentrum, in den Systemeinstellungen im Grunde genommen, wenn ihr dort reingeht, dann könnt ihr ja auch auf Tastatur oder sowas klicken. Und dann hattet ihr in der klassischen Version, ich kann es hier bei mir auf dem PC mal machen, um es euch ganz genau zu erzählen. Ich habe ja hier einen Fedora mit GNOME 3 rumrennen. Dann, wenn ihr in die Tastatureinstellungen geht, habt ihr die Möglichkeit, allgemeine Tastatureinstellungen zu machen, Verzögerung der Tastatur, der Tastenwiederholung, im Grunde genommen die Geschwindigkeit einstellen, den blinkenden Cursor einstellen und ihr habt die Möglichkeit, Tastaturkürzel einzustellen. Aber viele haben sich dann gewundert, wo kann man denn jetzt hier das Tastaturlayout zum Beispiel einstellen? Da musste man extra in die Region- und Spracheneinstellungen reingehen, um dann auch, und das ist jetzt ein bisschen geändert worden, da gibt es eine Verknüpfung, kann man einfach draufklicken und dann hat man die Möglichkeit, eben die Belegung der Tastatur zu verändern oder da direkt reinzuspringen. Das macht auch Sinn, wenn ich mir jetzt hier zum Beispiel anschaue, die Einträge gerade in deutscher Sprache, im Englischen ist es nicht so schlimm, aber gerade in deutscher Sprache hat man zum Beispiel unter dem Reiter persönlich einen Eintrag Bildschirm. Was der jetzt macht, muss ich mal draufklicken, ich weiß es selber nicht. Also der macht der stellt die Helligkeit des Bildschirms ein und stellt ein, ob man eben die Bildschirmsperre ein- und ausschalten möchte. Und dann gibt's unter Hardware auch noch einen Eintrag, der Bildschirme heißt, zumindest hier bei Fedora. Ich glaube, damals hieß es sogar auch noch Bildschirm. Das heißt, zwei Einträge, die fast gleich heißen, haben zwar unterschiedliche Icons, aber mir ist schon ein oder andere Mal passiert, dass ich halt eben auf das falsche Icon geklickt habe, weil die halt eben so fast genau heißen. Und da gibt's halt eben jetzt dadurch eben eine Möglichkeit, das einfacher zu gestalten, dass man die halt untereinander auch noch verknüpft. Natürlich könnte ich mir wünschen, dass man hat's ja bei KDE ja auch teilweise hinbekommen, dass zumindest einige Einträge eindeutig sind. Da sind meiner Meinung nach immer noch zu viele Einträge drin. Man könnte es tatsächlich bei GNOME 3 so ein bisschen besser machen in den Systemeinstellungen, indem man eben vielleicht noch eindeutigere Namen verwendet für die Einstellungsmöglichkeiten. Aber ansonsten ist halt dieser Querverweis doch noch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, falls man sich dann doch verklickt hat oder was noch was anderem sucht. Das klappt dann halt doch schon eine ganze Ecke besser. Dann hat man natürlich auch das Aussehen so ein bisschen was verändert. Dort hat man jetzt vor allen Dingen die ja etwas für mich, für also meine Verhältnisse etwas zu groß geratene Fenster-Titelleiste, die hat man jetzt etwas verkleinert und auch den Schriftzug ein bisschen was verkleinert. Man hat noch weitere Anpassungen gemacht, was jetzt das Aussehen angeht, sodass das Ganze noch ein bisschen polierter, noch ein bisschen aufgeräumter aussieht. Die Fenster sind noch etwas abgerundeter. Da hat man noch einen extra Rendering-Trick gemacht und allgemein hat man da an der Ecke was verbessert, da noch ein bisschen was verbessert, was jetzt, sagen wir mal so, sieht noch polierter aus und noch aufgeräumter aus, als GNOME 3.0 schon aussah. Im Nachrichtenbereich hat man auch einiges getan, also dieser Nachrichtenbereich, der unten bzw. unten rechts aufgetaucht ist, falls man eine Nachricht oder sowas bekommen hat. Jetzt hat man auch tatsächlich, das ist mir vorher auch aufgefallen, wenn ich Nachrichten geschrieben habe, dann konnte ich nicht wirklich, so wie in dem Video auf gnome.org gezeigt, auf diese Nachricht klicken und dann direkt eine Antwort schreiben, ohne eben das Nachrichtenfensterchen des Instant Messaging Programms aufzumachen. Das hat man jetzt geändert, das ist jetzt möglich und es wird jetzt unten rechts auch möglich sein, einfach in einem Klick auf eben ein Icon, das einem die verpassten Nachrichten anzeigt, mit auch einem Indikator, wie viel verpasste Nachrichten man hat. Das gilt nicht nur für jetzt für Instant Messaging, sondern auch für E-Mail, wobei E-Mail Wobei man da, glaube ich, gar nicht, ich habe es nicht getestet, aber ich glaube, da kann man nicht direkt antworten, sondern muss man tatsächlich das E-Mail-Programm auch aufrufen, um dann eine Antwort schreiben zu können. Aber insgesamt doch noch eine doch sinnvolle Ergänzung zu dem ganzen Nachrichtensystem, Benachrichtigungssystems, dass es einem auch mitteilt, wie viele Nachrichten man jetzt verpasst hat und dass es auch einem jetzt die Möglichkeit gibt, direkt eine Chat-Antwort zu formulieren, ohne dass man das Programm selber aufrufen muss. Ansonsten hat sich die Oberfläche eigentlich relativ wenig verändert. Das Aktivitätenmenü, da hat man einiges getan, wenn man da drauf geht, also auf Aktivitäten, diesen Overview quasi kriegt mit links dieser Dock-ähnlichen, dem Dock-ähnlichen Schnellstarter und rechts eben standardmäßig immer versteckt der Workspace-Switcher drin, also der Umschalter zwischen den verschiedenen virtuellen Desktops. Der ist nun standardmäßig, falls man mehr als einen virtuellen Desktop verwendet, immer eingeblendet, sodass auch selbst die Leute, die es vorher übersehen haben, das jetzt dann auch sehen können und ohne Probleme dann zwischen den virtuellen Desktops hin und her switchen können. Ganz neu hinzugekommen ist ein Konfigurationstool zum Verwalten von Online-Konten und ein Tool zum Verwalten von Kontakten, was quasi miteinander eng miteinander verknüpft ist, denn dieses Tool zur Konfiguration oder zur Verwaltung von Online-Konten sorgt natürlich dann auch direkt für die Verwaltung von Kontakten. Das heißt, sprich, man kann einfach sein Google-Konto zum Beispiel synchronisieren und so zum Beispiel mit seinem Android-Handy Kontakte, Telefonnummer natürlich der Kontakte, E-Mail-Adressen und so weiter und so fort, E-Mails selber, Kalendereinträge, aber auch Dokumente, das finde ich sehr interessant, synchronisieren im Grunde genommen, beziehungsweise verwalten im Grunde genommen. Das heißt, man hat ein Online-Kontakte-Programm, womit man seinen Google-Account zum Beispiel mit seinem Gnome verbinden kann und dann werden automatisch Kontakte übernommen, E-Mails übernommen, falls man das möchte. Das kann man natürlich auch einstellen, was übernommen werden soll und auch Dokumente. Das ist das Hochinteressante. Es gibt auch ein neues Tool, was jetzt Dokumente verwaltet, egal ob sie lokal gespeichert sind oder eben online gespeichert sind. Das heißt, man kann dann hat dann auch eine Cloud-Anbindung an eben die verschiedenen Dienste. Mir ist bisher nur Google bekannt. Ich habe es auf den, ich habe es auch nur mit Google getestet, weil ich habe keinen anderen Dienst, wo ich das irgendwie testen könnte. Und da hat es eigentlich wunderbar geklappt. Ich konnte mit Google Docs einfach etwas schreiben und konnte dann ein paar Sekunden später in dem synchronisierten mit dem Online-Konten eingerichteten Gnome 3.2 einfach in dem Documents- oder Dokumentenverwaltungstool einfach dieses Dokument suchen und auch relativ schnell finden und öffnen, bearbeiten, wieder abspeichern. Das klappt also auch alles wunderbar. Finde ich eine sehr, sehr tolle Sache. Eine super Online-Anbindung an die Cloud, eine sinnvolle Online-Anbindung an die Cloud und sogar in dieser Form, wie das jetzt hier geschehen ist, erinnert mich das so an WebOS. Da gab es ja auch die Möglichkeit, ein Konto, WebOS-Konto beziehungsweise ein Google-Mail-Konto einzurichten. Dann wurden auch automatisch Kontakte übertragen, E-Mails, Kalender und man konnte dann Dokumente, glaube ich, da konnte man nicht drauf zugreifen, aber das war auch schon möglich. Das erinnert mich so ein bisschen dran und ich finde das eine sehr, sehr sinnvolle Ergänzung, gerade weil Dokumente ja das ein oder andere Mal auf einem USB-Stick vielleicht verloren gehen oder man sie nicht richtig rüberkopiert hat und wenn man eine Präsentation halten möchte oder sowas, da macht es Sinn, dass es in der Cloud nochmal zwischengespeichert ist, dass man das von da irgendwie bekommen kann und dann auch jederzeit präsentieren kann, was man dann gemacht hat. Die Suche nach Kontakten ist jetzt auch möglich in dieser Aktivitätsübersicht. Das heißt, wenn man jetzt Kontakte auch einrichten kann, kann man in dieser Aktivitätsübersicht nach Kontakten suchen. Dokumente habe ich jetzt noch nicht nachgesucht. Ich glaube, das macht er nur lokal. Da muss man tatsächlich das Dokumententool aufrufen. Das hat auch eine super Suche, die dann auch online geht. Nautilus hat auch eine neue Vorschaufunktion bekommen, also auch ein neues Feature im Dateimanager, das irgendwie quasi von macOS 10 geerbt worden ist. Jedenfalls so sieht es aus. Das ist im Grunde genommen ein Bilder-, ein Musik- und Filme-Vorschau-Viewer, der einem quasi anzeigt, was eben diese Datei jetzt gerade beinhaltet, die man dann mit der Space-Taste aufgerufen hat. Das heißt, man markiert eine Textdatei oder sowas, ruft die Space-Taste, na gut, Textdatei ist ein schlechtes Bildbeispiel, eine Bilddatei, ruft die, drückt auf die Space-Taste und dann öffnet sich halt eben in so einem Mini-Fenster, Mini-Fenster, na, in einem kleinen Extra-Fensterchen, das aber zum Nautilus-Dateimanager gehört, auch wieder mit diesem dunkleren Rand, öffnet sich halt diese Vorschau, man kann dann hin und her switchen zum nächsten Bild zum Beispiel. Gleiche gilt für Videos, man kann direkt Videos anschauen. Also erinnert sehr, sehr stark an das von OS 10 mit integrierte, im Dateimanager von OS 10 mit integrierte Vorschaufunktion. Also das ist im Grunde genommen das gleiche wie Quick Look, nur eben jetzt im Nautilus von GNOME. Dann gibt es auch noch eine Möglichkeit, dass jetzt Medien, die eingelegt worden sind, auch automatisch eingebunden werden können, beziehungsweise man eine Notification bekommt, um dann zum Beispiel automatisch, wenn man eine Musik-CD eingelegt hat, die Musik direkt sich erstmal abspielen zu lassen oder direkt auf dem PC zu rippen oder sowas. Das ist jetzt auch möglich. Das heißt, wie bei KDE im Grunde genommen erscheint in der Benachrichtigungszeile ein kleines Pop-up, was einem sagt, okay, ein neues Medium wurde eingelegt. Und wenn man eben ganz, ganz viele Musikdateien da drauf hat auf diesem neuen Medium, dann schlägt er einem vor, direkt den Musikplayer zu öffnen und eben diese Musik abzuspielen. Falls man ganz viele Bilder hat, dann schlägt er einem vor, eben die Bilder rüber zu kopieren oder in dem Bildviewer anzeigen zu lassen. Oder falls man halt gemischte Dateien hat, schlägt er einem vor, eben den Nautilus zu öffnen, den Dateimanager, damit man sich eben das anschauen kann, was man auf dem Medium hat. Das ist eine tolle Sache, wie ich finde. Sollte eigentlich so jede Linux-Disto, jeder Linux-Desktop, wollte ich sagen, übernehmen, weil das macht dann doch schon eine ganze Menge Sinn, das so zu machen. Natürlich ist der Autostart immer noch möglich, den einzustellen, und man kann dann immer noch wie gewohnt eben ein Nautilus-Fenster öffnen lassen, falls man ein Wechselmedium einlegt. In den Systemeinstellungen sind auch noch ein paar neue Funktionen hinzugekommen, so zum Beispiel auch eine Funktion, die man eben von GNOME 2.3 noch kennt, nämlich eben das Farbprofil zu wechseln oder ein Farbprofil anzulegen und einzustellen eben für den Monitor. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig für die Leute, die eben viel mit Grafiken arbeiten, die viel mit dem Druck auch von Grafiken arbeiten und dann natürlich auf dem Monitor das Gleiche im Grunde genommen sehen wollen, wie eben sie auch auf dem Drucker ausdrucken wollen. Das geht über eben Farbprofile, indem man einfach das Farbprofil des Druckers auf den Monitor überträgt oder andersherum, und dann hat man eben die Möglichkeit, ganz genaue Farben auch auf dem Monitor sehen zu können, also jedenfalls relativ genauer als all das, was man vorher sonst hat, und das ist eine sinnvolle Sache, wie ich finde, ist jetzt nun auch eingebaut worden. Außerdem gibt es noch ein Konfigurationstool für Wacom-Grafik-Tablets. Das heißt, für eben, da hat man wirklich an die Grafiker gedacht, also die Leute, die tatsächlich auch zeichnen wollen mit so einem Wacom-Grafik-Tablet, also so einem Stift und so einem Tablet, wo man dann drauf zeichnet. Das ist jetzt auch möglich, da kann man auch Einstellungen für machen. Ist auch eine sinnvolle Ergänzung, wie ich finde. Ganz, ganz neu ist auch jetzt der komplett überarbeitete Login-Manager. Der hat also nicht sehr viel mit dem eigentlichen GNOME Desktop zu tun, wurde aber auch überarbeitet in dem Theme und dem Design angepasst an eben das, an die GNOME Shell, also in dem schwarzen Look im Grunde genommen und den schwarzen Buttons und so weiter und so fort. Und man hat eben diesen Look angenommen, und das Ganze lässt sich auch, gab es auf den ersten Videos auch zu sehen, mit einem Tablet bedienen. Da kann man halt eben, man hat standardmäßig eben eine Auswahlliste von Nutzern, die man anmelden möchte, und dann kann man das halt eben auch auf einem Tablet ganz einfach machen. Insgesamt fiel mir da auch auf, dass sehr, sehr viel gemacht worden ist, um eben GNOME 3.2 tablet-freundlicher zu machen. Das heißt, dass man es auch auf dem Tablet bedienen kann. Ich bin mir da fast sicher, dass einige GNOME-Entwickler dann tatsächlich sich ein Tablet genommen haben und das mal getestet haben und dann die kleinen Feinheiten, die da nicht funktioniert haben, dann ein bisschen was verbessert haben. Jedenfalls scheint es so der Fall zu sein. Wenn ich mir überlege, dass eben einige Buttons ein bisschen größer geworden sind, einige Sachen ein bisschen abgerundeter, abgefeilter, etwas polierter geworden sind und dann so in Richtung Tablet-Freundlichkeit gehen. Außerdem gibt es noch, das will ich nicht vergessen zu sagen, GNOME 3.2 auch noch, gibt es noch, da gibt es noch, eine weitere Neuerung, die einem ermöglicht, oben rechts im Grunde genommen, wo ein Benutzermenü ja angezeigt worden ist, dass man dort jetzt die Möglichkeit hat, zunächst einmal den Benutzerkonto auch einzurichten, indem man da auch ein Foto zeigt oder ein Foto sieht, und man sieht dann auch natürlich auch, wer ist dann jetzt angemeldet, und man hat jetzt da auch die Möglichkeit, nicht nur halt den Kontakt, den Online-Kontakte Status zu setzen auf verfügbar oder beschäftigt oder sowas, sondern man kann auch allgemein Benachrichtigungen abschalten. Das heißt, Benachrichtigungen, die ja auch unten rechts immer erscheinen oder unten in der Benachrichtigungszeile, die lassen sich auch abschalten mit einem einfachen Klick, und dies ermöglicht dann halt eben, dass man komplett quasi offline ist oder zumindest, dass man sich gestört wird durch irgendwelche anderen Sachen. Das macht vor allen Dingen bei Präsentationen wieder Sinn, dass man halt eben keine Nachrichten bekommt vom Instant Messenger oder sowas eingeblendet, was ja das ein oder andere Mal lustig sein kann. Aber auch keine Nachrichten über neue WLANs, die zum Beispiel eingeblendet werden. Da kenne ich auch einige Tricks, wo Leute sich dann ganz lustige Namen für WLAN-Netzwerke ausdenken und dann sehr, sehr lustig, dass dann als Tethering WLAN als Hotspot quasi eröffnen, diesen WLAN Hotspot, und dann wird mir dann zumindest, glaube ich, bei Windows-Maschinen war es, bei GNOME ist mir das noch nicht aufgefallen, neue Netzwerke, und dann steht dann halt der Name, der lustige Name dort. Das lässt sich also damit dann vermeiden, ganz eindeutig, und das finde ich dann doch eine super Sache. Das also das. Ansonsten in Sachen Kritikpunkte hat GNOME dann doch, ja, sie haben einiges getan, was jetzt die Aktivitäten an sich angeht. Also da hat man eben jetzt, wenn eben mehrere virtuelle Desktops verwendet werden, dann wird dann halt tatsächlich auch, wird das halt dann auch eingeblendet. Man sieht das dann halt auch. Und ansonsten hat man so die Kritik zum Beispiel, wenn man auf den Benutzernamen klickt und dann hat man eben kein Ausschalten im Menü oder sowas, der hat man sich nicht so richtig angenommen, sondern man geht halt seinen Weg, der halt eben sehr eigenwillig ist, muss ich mal sagen. Aber was mir aufgefallen ist, und das vom Design her auch so ein bisschen, entwickelt sich so GNOME langsam tatsächlich zu einem Tablet OS. Ich vergleiche das so ein bisschen was mit Web OS. Ist natürlich noch nicht ganz so ausgereift, noch nicht ganz so mit den Features, aber vom Look und Feel her entwickelt es sich doch schon stark dorthin. Und da muss man natürlich schauen, je mehr man jetzt Anpassungen für Tablets macht, dass man den Desktop, den klassischen Desktop-Nutzer nicht so außen vor lässt. Und bisher finde ich das bei GNOME 3, auch jetzt mit der neuen Version GNOME 3.2, ein sehr, sehr gelungener Weg und auch ein sehr, sehr gelungenes Update mit GNOME 3.2. Man hat sinnvolle Funktionen mit eingebaut, ohne allzu viel Neues über Bord zu werfen und wieder mit Neuem zu ersetzen oder sowas, sondern man geht also einen stabilen Weg. Alle denjenigen, die GNOME 3.0 gefallen hat, die werden mit dem GNOME 3.2 sicherlich auch Spaß haben. Sinnvolle Ergänzungen, gerade dieses Online-Konten-Gedönse, das ist wirklich tatsächlich eine sinnvolle Sache. Zusammen mit dem Dokumenten-Viewer könnte das tatsächlich eine sehr, sehr interessante Implementierung sein, die dann doch das ein oder andere Mal dann häufiger genutzt werden wird. Da bin ich mir relativ sicher. Ja, das also GNOME 3.2. Wie gesagt, GNOME 3.2 könnt ihr dann auf der gnome.org Website euch anschauen. Es gibt momentan noch keine Live-CD oder DVD zum Ausprobieren. Da könnt ihr aber in den nächsten Wochen mitrechnen, falls ihr das ausprobieren wollt. Ansonsten bei einigen Linux-Distributionen ist es bereits im Testing-Bereich mit drin, also im Paketverwaltungstesting-Bereich, sagen wir mal so. Bei Ubuntu ist es in der aktuellen Beta-Version mit an Bord, in der Entwicklungsversion immer noch. Und da kommt sicherlich auch bald die stabile Version rein. Und ansonsten bei Fedora kriegt ihr es auch in der Entwicklungsversion und auch bei OpenSUSE in der Entwicklungsversion und bei Arch Linux ist es bereits schon in den Repositories.
Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational.
So, nach diesem ja sehr techniklastigen Thema wollen wir auch wieder über ein Technikthema sprechen, aber in dem Fall mehr so Technikpolitik im Grunde genommen. Es geht über oder um HP und über die Übernahme durch Oracle, Fragezeichen. Das heißt, diese Frage stellte sich ja in dieser Woche quasi tatsächlich, dass eben das der Grund sei, weshalb man Leo Apotheker, den ehemaligen Chef, muss man ja heute sagen, von HP gefeuert hat, weil man eben befürchtet hat, dass Oracle versucht, HP zu übernehmen. Und so wie es halt aussieht, hat halt tatsächlich Oracle auch vorgehabt, HP zu zerschlagen, indem man eben nur HP-Server und HP-Netzwerkabteilungen übernehmen wollte und eben die HP-Software und HP-Computer-Abteilungen im Grunde genommen nicht haben wollte und eben nur diese Netzwerkgeschichte haben wollte. Aber viel schlimmer finde ich dann doch schon die Reaktion von HP, die ja erst zeigt, wie chaotisch es eigentlich bei denen abgeht. Sie haben nämlich tatsächlich nur eben Leo Apotheker gefeuert. Also falls sich das bewahrheitet, das ist ja noch nicht bestätigt worden, weil man eben weil man davon ausgegangen ist, dass man von Oracle übernommen wird. Und also ist natürlich klar, Leo Apotheker war gerade mal 11 Monate bei HP und hat da eine ziemlich Menge Mist gemacht, weil der Aktienkurs ist ja ziemlich stark gefallen und auch allgemein ist das Ansehen von HP doch ziemlich gefallen, obwohl man zum Beispiel Palm gekauft hat und dann natürlich mit WebOS und WebOS-Geräten doch noch doch für Aufsehen zumindest gesorgt hat und für Interesse vor allen Dingen gesorgt hat. Ist das dann doch schon ein starkes Stück, dann jemanden einfach zu feuern, wenn man davon ausgeht, dass er es nicht handeln kann, eine Übernahme oder ein Übernahmeangebot von Oracle, oder man vielleicht Angst hatte, dass er vielleicht zustimmt oder was. Also irgendwie läuft es da drunter und drüber bei HP, und gerade jetzt auch noch kam raus, dass HP sogar den Apotheker gefeuert hat und dann auch automatisch Goldman Sachs angeschrieben haben, um eben für Hilfe zu sorgen, dass eben keine Übernahme durch Oracle durchgeführt werden soll. Also Goldman Sachs, ihr müsst euch das mal noch in Erinnerung rufen, wer Goldman Sachs eigentlich ist. Goldman Sachs sind diejenigen, die maßgeblich daran beteiligt waren, an der letzten Weltwirtschaftskrise im Grunde genommen, indem sie halt eben die Spekulationsblasen zum Platzen gebracht haben. Goldman Sachs sind diejenigen, die Griechenland geholfen haben, ihre Statistiken zu schönen. Und jetzt haben wir ja den Salat mit Griechenland und dem Chaos, das wir da gerade sehen. Also irgendwie Chaos, das passt. Also Goldman Sachs passt im Grunde genommen, dieses Chaos von Goldman Sachs und dieses Chaos verursachen passt im Grunde genommen zu HP. Und vielleicht ist das auch der Grund, weshalb da jetzt so momentan so ein Chaos herrscht bei HP, weil man halt Goldman Sachs engagiert hat. Man muss natürlich aber auch ganz klar sehen, Goldman Sachs hat das halt immer klammheimlich irgendwie gemacht und sind dann halt immer, haben sich irgendwie aus der Affäre gezogen, schon bei der Weltwirtschaftskrise aus der Affäre gezogen, sind nicht pleite gegangen, mussten keinen Konkurs anmelden, sind auch irgendwie aus dem Staub gekommen, als sich halt Griechenland platt gemacht haben, haben sie klammheimlich sich verdrückt im Grunde genommen und leben immer noch und machen ihre dubiosen Geschäfte. Also das heißt im Grunde genommen, in ein paar Monaten können wir wohl davon ausgehen, dass Oracle HP zerschlagen hat und dass man vielleicht dann noch ein paar andere Dinge in ein paar Monaten dann sehen wird. Vielleicht wird HP komplett untergehen mit allem drum und dran, oder wird es komplett von der Welttechnologiefirma im Grunde genommen, die ja nicht nur eben Weltmarktführer im PC-Geschäft ist, sondern auch halt sehr, sehr viele Drucker und so weiter verkauft und natürlich auch im Netzwerkbereich, im Serverbereich dann doch einiges an Marktanteil hat. Kann das sein, dass die jetzt dann, nachdem halt sich dann irgendwann mal Goldman Sachs zurückziehen wird und Oracle das dann übernommen hat, kann es dann tatsächlich sein, dass es von der Welttechnologie-Machtfirma im Grunde genommen zu einem, eine 0815-Druckerhersteller wird? Das ist die große Frage, die man sich da stellen muss. Und dann natürlich auch noch die Frage, kann die Konzernchefin Meg Whitman, also die neue Konzernchefin, jetzt tatsächlich auch gegen Oracle standhalten? Schafft sie es, obwohl sie quasi den gleichen Weg geht wie Leo Apotheker, also seine Entscheidung nicht zurücknimmt im Grunde genommen, kann sie dann den richtigen Weg gehen? Kann sie halt HP retten, würde ich ja fast schon behaupten. Das werden wir mal in Zukunft sehen. Und vielleicht hat auch Oracle auch seine Finger im Spiel, man weiß es ja nicht. Also in der ganzen Technologiewelt geht ja so viel Verschwörung, und man sieht ja das auch schon im Verklagen der Einzelnen untereinander. Man sieht ja auch hier Samsung und Apple, wo Samsung ja eigentlich Zulieferer von Apple ist und Apple dann hinterrücks einfach Samsung verklagt wegen dem Galaxy Tab hier in Deutschland und dann Verkaufsstopp sorgt. Also das sieht ja alles, das wird ja alles, das sind Intrigen in der Technologiewelt, das hat man seit langem nicht mehr so gesehen. Und da kann es natürlich auch sein, dass Oracle Goldman Sachs quasi als Trojaner in eben HP eingeführt hat oder zu HP gebracht hat, um dann eben HP irgendwie pleite gehen zu lassen oder so weit zu zermürben, dass halt eben Oracle Teile von HP kaufen kann. Und Aber apropos Trojaner, wie sieht es eigentlich mit unserem allzeit bekannten Microsoft-Trojaner bei Nokia aus? Also, naja, nun erscheint jetzt fleißig an Qt-Entwickler auf MS Phone 7 bekehren zu wollen, denn Microsoft wirbt jetzt offiziell um Qt-Entwickler und das machen sie mit einem ganz speziellen Coup, nämlich indem sie bei Nokia schon mal Handbücher austeilen, wie man in C-Sharp programmiert und quasi ein Wörterbuch à la von Qt auf WinPhone 7 Mango API verteilen. Also in diesem Handbuch selbst wird auch beschrieben, wie man Symbian Qt-Anwendungen auf Windows Phone 7 Mango portieren soll. Außerdem gibt es da auch ein sogenanntes API-Mapping-Werkzeug, was im Grunde genommen diese Übersetzung halt macht, also das Ummappen von Qt-Befehlen, von Qt-Library-Aufrufen eben auf Windows Phone 7 Befehle oder Windows Phone 7 Bibliotheksaufrufe. Die Kernkomponenten von Qt 4.7 sollen halt bereits in diesem Mapping-Tool enthalten sein und man kann dann damit einfach ein Qt 4.7-Tool übersetzen. Aber das geschieht nicht automatisch, sondern das muss halt eben der Entwickler immer noch manuell machen, weil eben es noch nicht reibungslos funktioniert. Aber man versucht zumindest die ganzen Entwickler von Nokia irgendwie dazu zu bewegen, eben jetzt Windows Phone 7, Windows Phone 7 Mango, also 7.5, zu programmieren und dort Applikationen herzustellen und auch bereits bestehende Programme eben dafür zu portieren, weil eben Windows Phone 7 bisher ein Flop ist, nicht nur was eben ja die Benutzerzahlen angehen, was die Konsumer angeht, sondern auch was die Entwicklung angeht, da sieht das halt eben nicht so rosig aus. Da hat selbst WebOS immer noch sehr, sehr viel mehr Programme und immer noch sehr, sehr viel mehr professionelle Applikationen, die dafür entwickelt werden für das Ganze. Dann geht auch noch das Team von Microsoft quasi auf Werbetour, indem sie halt eine sogenannte Roadshow abliefern und wo sie dann von Stadt zu Stadt irgendwie doktern und eben diese Tools präsentieren und auch noch ein eintägiges Seminar anbieten für alle Nokia-Mitarbeiter, damit sie halt eben endlich Windows Phone 7 lernen. Wenn das nicht die Handschrift von eben Elop trägt, also dem Microsoft-Trojaner, dem neuen Chef von Nokia, dann weiß ich es auch nicht. Also das ist halt so eindeutig, dass das läuft auch eindeutig irgendwas schief, das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Also irgendwie ein heilloses Durcheinander, jetzt gerade wo ein oder zwei Tage, nachdem eben das N9-Smartphone mit Migo oder dem Migo-basierenden Memo 6, das ist ja kein reines Migo, was da erschienen ist, eben draußen ist für das Smartphone. Und die Entwickler sich eigentlich ja, konzentrieren sollten auf Qt4-Programmierung, auf QML-Programmierung für eben das N9, weil das N9 ja auch quasi dadurch, dass es halt eben zum Beispiel nur in wenigen Ländern, ich glaube nur in Finnland wird es verkauft, vielleicht noch in Österreich, also in kleinen Ländern irgendwie nur verkauft wird, dass eben dort eben sehr, sehr viele Entwickler gewonnen werden sollen, damit sie halt eben die Migo-Plattform irgendwie am Leben erhalten. Wobei Migo ja jetzt auch irgendwie abgelöst wird und wie das jetzt aussieht, ob Nokia dann weiterhin auf dieses Migo setzen wird, auf dieses modifizierte Migo setzen wird, das werden wir erstmal mal schauen müssen. Ich glaube aber auch eher, dass Nokia sich dann umentscheiden wird. Aber dazu komme ich gleich nochmal, was sich da in Sachen Migo getan hat. Und klar kann man MS hier auch da, also Microsoft teilweise auch verstehen, aber mal ganz ehrlich, warum lässt man sich nicht einfach einfach einen Qt4-Wrapper schreiben für Windows Phone 7, also oder die Bibliothek auf Windows Phone 7 portieren und dann hat man die Applikationen alle, die eben auch für eben Symbian, für Memo Migo entwickelt worden sind in Qt4. Also da müsste man nicht so viel machen in Sachen Microsoft und vor allen Dingen hat dann Nokia auch die Chance und das macht ja auch für Nokia Sinn, weil man dann alle drei Plattformen mit einer Programmiersprache bedienen könnte, ohne, ja, da gibt es natürlich immer ein paar Unterschiede, aber die Unterschiede kann man ausmerzen und ich glaube auch, dass Nokia und auch Microsoft haben, glaube ich, genug Potenzial und genug Entwickler, dass sie es schaffen können, dass eben auch Anwendungen, die eben für Qt4 auf Memo oder Migo geschrieben worden sind oder meinetwegen auch auf Symbian geschrieben worden ist, dass man die irgendwie ummappt, dass eben so Standard-Buttons für Symbian zum Beispiel umgemappt werden auf Standard-Buttons für Windows Phone 7, damit das vernünftig integriert werden kann. Ich glaube, das ist denen doch durchaus zuzutrauen. Microsoft ist ja keine kleine Firma, das sollten sie eigentlich doch schon schaffen. Da frage ich mich, was soll der ganze Schmuh? Warum müssen die Nokia-Entwickler jetzt auch noch C-Sharp lernen? Warum müssen das alles auf C-Sharp portieren müssen? Und damit das halt auf den neuen Windows Phone 7 Telefonen quasi läuft, das verstehe ich nicht so ganz, vor allen Dingen, weil ja Nokia auch noch andere Telefone im Petto hat und weil Nokia jetzt auch noch angekündigt hat, im Billig-Handy-Markt, also in diesen, wie heißen die, Features-Phones, im Grunde genommen jetzt auch noch ein neues Linux-basierendes System einzusetzen. Und das wird natürlich dann auch wieder auf Qt 4 aufsetzen, da bin ich mir 100% sicher, weil damit kann man halt doch eine ganze Menge anfangen und damit hat man dann auch die Möglichkeit, Applikationen halt eben von den anderen großen Telefonen abzugrasen. Und da macht es natürlich auch eine ganze Menge Sinn, vor allen Dingen auch als Symbian-Nachfolger dann eben auf Qt 4 weiterhin zu setzen, weil man halt eben dann die Symbian-Applikationen auch irgendwie mitnehmen kann. Und das halt hat man bei Windows Phone 7 überhaupt nicht und da fragt man sich, was soll das? Also gerade auch diese, ja, ich sage mal, Ovi Maps zum Beispiel, eine super Applikation im Grunde genommen, ein großer Konkurrent zu Google Maps, würde ich mal sagen, eine wunderbare Applikation und warum man das dann halt wegwerfen muss, quasi im Grunde genommen, wenn man Windows Phone 7 irgendwie hat oder komplett neu entwickeln muss für Windows Phone 7, das soll verstehen, wer will, aber ich sehe da überhaupt keinen Sinn dahinter. Und also es ist für mich eigentlich unbegreiflich, dass man das irgendwie macht. Zum einen ist es halt so, dass man halt eben eine komplett neue Programmiersprache lernen muss, C#, und nicht mehr in C++ programmieren kann. Das mag vielleicht kein richtiger Grund sein, du sagst mal, Programmierer müssen das eigentlich können, aber zum anderen, Microsoft macht ja auch eine langgewachsene Community aus Qt-Entwicklern, die ja halt lange für Symbian programmiert haben, lange für Memo bzw. Migo programmiert haben oder immer noch programmieren, da gibt es ja immer noch Applikationen, die rauskommen, einfach kaputt, indem man einfach sagt, ach, hört auf mit eurem Qt und benutzt jetzt nur noch unser Toolkit und unsere Tools, das ist ja auch das Wesentliche. Also Qt Creator wird ja auch so ein bisschen kaputt gemacht, was ein wundervolles, kostenfreies Tool ist, ein Free-Software-Tool ist, um halt C++ zu entwickeln und Qt zu entwickeln. Das wird einfach platt gemacht, indem man sagt, ja, ihr müsst jetzt hier unser teures Microsoft Development Toolkit benutzen und unsere Tools benutzen, damit ihr damit vernünftig arbeiten können. Und das macht natürlich auch die Qt-Entwickler unter Nokia selber ein bisschen so unruhig, würde ich mal sagen, weil ich bin mir fast sicher, dass sich dann Qt irgendwann mal aus Nokia entfernen wird, wenn das tatsächlich noch weitergeführt wird, wenn halt eben noch mehr Leute abgeworben werden sollen von der Qt-Entwicklung auf die Windows Phone 7 Entwicklung, was sicherlich irgendwann mal kommen wird, weil Microsoft doch tatsächlich dann auch bei Nokia dann irgendwann mal Windows Phone 7 Telefone erwartet und dann auch in großen Stückzahlen erwartet, damit eben Microsoft gegen andere irgendwie versuchen kann, zumindest anzustinken. Und dann bin ich mir fast sicher, dass dann halt Qt sich irgendwann mal wieder ausgliedern wird aus Nokia. Man hat zwar sehr, sehr viel profitiert von Nokia, auch finanziell profitiert von Nokia, aber falls das halt so weitergehen wird, da bin ich mir sicher, dass so das Kernteam um das alte Trolltech-Team im Grunde genommen irgendwann mal zurückkommen wird und sagt, nee, das machen wir nicht mehr mit. Wir lassen uns aufkaufen von jemand anderem zum Beispiel oder wir gliedern uns im Grunde genommen aus und machen unsere eigene Sache. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Nokia sagen wird, ja, wir machen jetzt, wir zerschlagen das im Grunde genommen, sagen wir, machen jetzt hier eine Nokia Trolltech oder Nokia Qt Abteilung im Grunde genommen, eine eigene Firma oder sowas und lassen den Rest eben Windows Phone 7 oder sowas. Das glaube ich auch nicht, dass Nokia das machen wird. Das wird Elop niemals erlauben. Da bin ich mir fast sicher. Und vergessen sollten wir bei der ganzen Sache auch nicht, dass halt eben, dass es viel mehr Nutzer gibt, die eben Qt-Programme auf Symbian oder Memo Smartphones nutzen, als auf C#-Anwendungen mit Windows Phone 7. Das muss man ganz klar sagen. Windows Phone 7 hat sich so schlecht verkauft, dass es mehr Symbian, Qt 4-Benutzer und Memo-Smartphones bzw. Migo-Smartphones gibt als Windows Phone 7-Smartphones. Und mehr Benutzer vor allen Dingen. Da macht es auch keinen Sinn. Außerdem ist es auch nicht zukunftsorientiert, wenn man sich mal überlegt, dass ja Microsoft selber schon nicht mehr auf .NET oder C# setzt, wenn es um die Windows 8 Entwicklung geht, sondern da eher auf JavaScript und HTML5 setzt. Und wenn man es dann überlegen, ja, Windows Phone 7 hat momentan eben noch C# und .NET, aber mit Windows 8 wird man ja auf HTML5 setzen und mit der Metro-Oberfläche wird man sicherlich auch nicht irgendwie versuchen, Experimente zu machen, indem man einfach sagt, ja, auf dem Smartphone haben wir eine komplett andere Plattform im Grunde genommen, die da läuft, als auf dem Desktop, sondern man wird doch schon versuchen, das kompatibel zueinander zu halten, damit man eben auch Smartphone-Apps eben auf dem Tablet mit Windows 8 laufen lassen kann. Und da bin ich mir relativ sicher, dass dann auch das, was jetzt mit C# und .NET angesagt ist, mit Windows Phone 7, mit Windows Phone 8 eventuell dann auch alles schon wieder über Bord geworfen werden wird, beziehungsweise zumindest nicht mehr auf dem aktuellsten Stand sein wird. Vielleicht wird es noch unterstützt, aber man wird es halt nicht mehr als die beste Entwicklungsplattform sehen, sondern man wird dann doch die Leute darauf anweisen oder dazu anweisen, dann doch auf JavaScript und HTML5 umzusteigen. Und das ist halt so eine Sache, wo ich mir dann denke, ist das tatsächlich der richtige Weg, der da gegangen wird? Das werden wir dann halt in Zukunft sehen müssen. Noch eine Sache, ich habe ja Migo kurz angesprochen, da gab es ja jetzt auch eine neue Entwicklung. Das Migo-Projekt soll zusammen mit dem Limo-Projekt verschmolzen werden zu einem neuen Projekt, das sich Titzen nennt. Ja, Titzen, zu Deutsch zumindest. Ich hoffe mal, dass es dann auf Amerikanisch oder Englisch Teizen oder Titzen oder Tizen oder sowas ausgesprochen wird und nicht Titzen. Titzen hört sich irgendwie an, so aus einer Mischung von Titten und Zitzen. Und das ist halt, das passt überhaupt nicht. Und da könnte man schon alleine wegen dem Namen sagen, oh Gott, was passiert denn da? Zum anderen ist es natürlich auch so, Migo ist für Smartphones komplett uninteressant, weil es nur ein Smartphone gibt, im Grunde genommen, das N9. Es gibt noch ein zweites, das N950, aber das ist halt nur für einen speziellen ausgewählten Entwicklerkreis gedacht. Und für Tablets, da hat man zwar immer viel Ankündigungen gehört, man hat auch mit WeTab auch ein, oder mit dem WeTab OS auch ein System gesehen, das halt auf Migo basiert, aber auf dem Tabletmarkt mit Migo, da habe ich bisher noch nichts gesehen, ganz ehrlich. Und das WeTab OS war ja selbst auch schon, das war mal eine Beta-Version, sagen wir mal so, und hat sich dann jetzt vielleicht ein bisschen was hochgesteigert, aber naja, zum WeTab will ich nicht viel sagen, das ist halt, das wurde schon abgefrühstückt. Was ich noch sagen möchte, wer mehr dazu erfahren möchte, zu diesem neuen Tizen, so würde ich das mal aussprechen wollen, der sollte vielleicht mal in die aktuelle Radio Tux Talk Sendung hineinhören. Dort wurde das auch nochmal in aller Ausführlichkeit besprochen. Die waren ein bisschen was aktueller als ich zurzeit. Ich habe mir da nicht so viel Information reingezogen, so, weil ich finde eigentlich, es ist nett, aber es ist uninteressant geworden mittlerweile, weil es fast jeden Monat neue Hiobsbotschaften zu Migo gibt. Und eigentlich ist das schon tot. Nun ja, von diesem etwas traurigeren Thema kommen wir dann zu einem Thema, was eigentlich ein Aufregerthema ist. Denn Siegfried Kauder hat wieder zugeschlagen, und zwar diesmal mit einem Two-Strikes-Gesetz, was er fordert. Er fordert nämlich ein, ihr kennt es vielleicht, Three-Strikes-Gesetz aus Frankreich, das sogenannte Adobe-Gesetz, was einem nach 3 Urheberrechtsverletzungen im Internet einfach das Internet kappt. Und das hat jetzt Siegfried Kauder als Vertretung zu den Rechteverwertern, also zur Content-Mafia im Grunde genommen, gefordert und sogar auch direkt großmundig, großspurig angekündigt, bis zum Ende des Jahres werden wir dieses Gesetz durchhaben. Und ihr erinnert euch vielleicht an Siegfried Kauder, das ist derjenige, der mit seinem Ausspruch Freiheitsrechte sind eine Modeerscheinung für sehr, sehr viel Aufsehen gesorgt hat und der schon hier das ein oder andere Male in der TechView Podcast Sendung dann doch ein bisschen fertig gemacht worden ist. Und der hat halt erneut zugeschlagen, halt eben mit diesem Vorschlag, dass man ein sogenanntes Two-Strikes-Gesetz in Deutschland einführen soll. Und das ist halt noch eine Stufe extremer als das, was in Frankreich abläuft, wo man halt eben 3 Warnungen bekommt. Dann denkt er sich, oh, warum 3? Machen wir das nur mit 2 Warnungen? Das heißt, es werden nur 2 Warnungen gesendet an den jeweiligen Urheberrechtsverletzer und danach wird das Internet einfach für 3 Monate gekappt. Also ist natürlich komplett, da braucht man nichts mehr zu sagen. Das Hauptargument, was ich da sagen kann, ist halt eben, dass die UN vor ein paar Monaten das Internet als Menschenrecht bezeichnet hat. Und man kann wegen solcher Bagatelle, würde ich mal sagen, ein, zwei Musikstücke kopiert oder sowas, kann man nicht einfach ein Menschenrecht abschaffen. Das geht einfach nicht. Das ist einfach nicht möglich. Und das muss man ganz einfach dem Siegfried Kauder auch sagen, der anscheinend das von der UN noch nicht gehört hat. Also das geht einfach nicht, dass man einfach ein Menschenrecht dann verabschaltet, nachdem man halt irgendwelche eine Bagatellstrafe begeht, im Grunde genommen. Und das ist eine Schnapsidee durch und durch, würde ich mal sagen. Und gerade auch vor dem Hintergrund, dass bei ihm selber dann jetzt auch in dieser Woche, es waren glaube ich 48 Stunden oder so, 2 Tage oder sowas, hat es nur gedauert, bis dann halt auch rausgefunden worden ist, dass Siegfried Kauder auf seiner eigenen Webseite schon Urheberrechtsverletzungen begeht, indem er einfach Bilder von der Google Picasa Map oder dieser Google-Dienst, der eben, glaube ich, für Picasa eben die Alben irgendwie sortiert, dass er da einfach Bilder rauskopiert hat und auf seine eigene Webseite gesetzt hat. Und das ist schon ein sehr, sehr starkes Stück. Und das Krasseste ist halt, was Siegfried Kauder selber dazu gesagt hat, zu diesem ganzen Skandal, der ja dann aufgekocht ist. die Fotos sind entfernt, also das Warnmodell funktioniert. Das heißt, er hat quasi das als Argument für sein Warnmodell genommen, indem er gesagt hat, ja, die Leute haben es entdeckt, die haben es an mir, haben mich kontaktiert im Grunde genommen und also das Warnmodell funktioniert. Das ist natürlich noch bizarrer, wird es dann halt dadurch, dass halt nach wenigen Stunden später, dass die Fotos wieder im Grunde genommen aufgetaucht sind und dann Kauder behauptete, dass die Urheberrechte an den Bildern mittlerweile ihm gehören. Und merkt ihr was? Ja, genau, ich habe mich auch gerade gefragt, wie kann ein nicht veräußerbares Urheberrecht plötzlich jemand anderem gehören? Und wie kann jemand, der im Bundesausschuss, im Bundesrechtsausschuss sitzt, der 5 Jahre oder waren es 4 Jahre Jura studiert hat, auf die Idee kommen, dass man im Grunde genommen einfach das Urheberrecht kaufen kann von jemand anderem? Naja, bei Siegfried Kauder mag das ja gehen, deshalb auch der beste, glaube ich, Tweet, den ich diese Woche gelesen habe dazu, wo es darum geht, ja, ein neuer Wörterbucheintrag im Duden heißt jetzt Kaudern. Das heißt, das Urheberrecht anderer per einfacher Stellungnahme auf sich übertragen. Also das war, es ist eigentlich der beste Tweet. Ich werde da natürlich auch verlinken, damit ihr euch das mal durchlesen könnt. Das ist wirklich eines der Themen, wo ich mir denke, was macht der eigentlich noch in der Partei? Und dann noch im Bundesrechtsausschuss. Der hat von nix eine Ahnung, der hat von Tuten und Blasen keine Ahnung, der Siegfried Kauder. Und der gehört da einfach nicht hin. Ich frage mich, wie kann die CDU so einen Mann, der solche ja dummen Sprüche, das sind wirklich tatsächlich dumme Sprüche, rausposaunt, einfach noch bei sich sitzen lassen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Also das ist, weil vor allen Dingen der Kauder, der hat 4 Jahre Jura studiert, der muss doch wissen, dass man das Urheberrecht nicht einfach von einem auf den anderen übertragen kann. Das ist hier, dass es Nutzungs- und Urheberrecht, dass es unterschiedliche Sachen sind. Oder ist das mittlerweile alles so komplex, dass selbst ein Jurist, der 4 Jahre halt Jura studiert hat, nicht weiß, was der Unterschied zwischen Urheber- und Nutzungsrecht ist? Ist das alles mittlerweile so komplex geworden? Also Siegfried Kauder, wenn du das jetzt hier hörst, ich bin mir nicht sicher, dass er das hören wird, weil es ist ja das Internet, das ist ja, naja, auf jeden Fall, wenn dir vielleicht jemand von den netzaffinen Leuten aus der CDU, da soll es ja 1-2 Leute geben, vielleicht das hier vorspielt, überleg doch mal, was du da machst oder was du da vorhast. Das geht doch nicht, dass einfach hier bei zweimal Urheberrechtsverletzungen, das kann ja jetzt auch so einfach passieren wie bei dir. Du hast ja 2 Urheberrechtsverletzungen gemacht, mindestens, indem du halt 2 Bilder einfach unerlaubt kopiert hast und dann im Nachhinein dir die Rechte besorgt hast, die Nutzungsrechte, was natürlich nicht erlaubt ist, sondern du hast ja im Grunde genommen schon diese 2 Urheberrechtsverletzungen begangen und müsstest dann nach deinem eigenen Gesetz vom 30 Tage vom Internet gekappt werden. Dass das für dich vielleicht nichts ausmacht, aber jetzt eine große Firma, wo dann zum Beispiel einer sich da vielleicht 2 Bilder, urheberrechtlich geschützte Bilder, einfach irgendwie auf seinen eigenen Blog gestellt hat und das über diesen Internetanschluss geht, dass dann der ganzen Firma das Internet gesperrt wird für 30 Tage, das kann die Firma nicht verkraften, dann geht die pleite. Das muss man sich mal vorstellen, das ist, also das geht so nicht. Und dieses Two-Strikes-Gesetz, das wird auch nicht durchgeführt, da bin ich mir relativ sicher, da wird es genug Protest geben bei uns Bürgern. Da bin ich mir relativ sicher, dass die Netzgemeinde sich da nicht irgendwie umhauen lässt durch so einen Gesetzesvorschlag von irgendeinem Kauder. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass Siegfried Kauder seinen Beruf irgendwie verfehlt hat. Wenn er im Bundesrechtsausschuss sitzen möchte, dann muss er wenigstens Ahnung haben, so ein bisschen. Und wenn er sich über Internet und solche Themen äußern möchte, dann braucht er nicht nur, dann darf er nicht nur im Internet surfen können oder Internet schauen können, wie es eine von den Grünen mal kürzlich in einer Talkshow behauptet hat, sondern man muss dann halt auch sich mit Experten, die das Internet gestalten, treffen und dann fragen, ja, macht das Sinn, sowas zu machen? Ist das nicht eher kontraproduktiv und nicht einfach so stur, wie man ist, mit dem Kopf durch die Wand rennen oder mit dem Kopf erstmal gegen die Wand rennen und dann erstmal auf die Nase fallen? Das macht einfach keinen Sinn. Und ganz ehrlich, Siegfried Kauder, such dir irgendein anderes Spezialgebiet. Also vom Internet, da hast du keine Ahnung. Und von Jura, da bezweifle ich langsam auch, dass das irgendwie, ob das der richtige Beruf für dich, Fragezeichen, ganz großes Fragezeichen. Ich freue mich natürlich auch darüber, wenn ihr mit mir diskutieren wollt. Ich freue mich auch, wenn Siegfried Kauder mit mir diskutieren möchte. Vielleicht will er auch in die Sendung kommen. Habe ich nichts dagegen. Skype kriege ich schon zum Laufen, wenn er das auch zum Laufen kriegt. Und ansonsten im Comments-Bereich könnt ihr natürlich dann wieder eure Kommentare zu dieser Sendung dann hineinposten und auch zu diesem Thema, weil das ist halt wieder so ein Aufregerthema. Ich habe es natürlich wieder ein bisschen versucht, so polemisch, also für die Kritiker ein bisschen was polemisch aufzubauen und dann so ein bisschen natürlich den Irrsinn hinter Siegfried Kauder dann so ein bisschen oder hinter seinen Vorschlägen so ein bisschen aufzudecken, um dann mal zu zeigen, wie weltfremd das eigentlich ist. Und er meint das ja ernst. Das ist ja das Traurige, das eigentlich Traurige. Das zeigt ja schon, wie weit weg er vom eigentlichen Geschehen ist, dass er das eigentlich gar nicht mehr so richtig wahrnehmen kann, was er da eigentlich sagt und tut. Nun ja, wollen wir mal schauen, was es da Neues gibt. Es ist teilweise ja zum Lachen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, wir müssen das ja dann auch teilweise so sehen. Einerseits als Netzkultur im Grunde genommen oder als netzaffine Leute im Internet, dass wir ihn nicht halt komplett irgendwie beschimpfen oder irgendwie was oder niedermachen, sondern das eher lustig und witzig finden. Und dann die Leute, die das dann halt auch können und die dann halt auch richtig konkret auch argumentieren können, denen dann auch mal so ganz im Ernst, ohne ihn irgendwie fertig machen zu wollen, dann sagen, hör mal, also deine Vorschläge da, das ist ja alles vielleicht gut gemeint, aber so richtig umsetzen, guck mal, da hast du einen Fehler gemacht, das funktioniert so nicht, das kann so nicht funktionieren, um den halt auch mit Argumenten zu überzeugen, dass das halt so nicht funktionieren kann. Und ich glaube, das stärkste Argument ist halt tatsächlich, dass man sich dann die Frage stellen muss, und das mache ich jetzt auch als stärkstes Argument, packe ich das nochmal raus, macht das Sinn, wegen zwei Urheberrechtsverletzungen. Es können zwei ganz normale kopierte Bilder von irgendeiner Webseite sein, die jemand anderem gehören. Macht es dort Sinn, ein Menschenrecht, von der UN anerkanntes Menschenrecht, der Zugang zum Internet, einfach einem Menschen für 30 Tage zu kappen? Oder 30 Tage ist ja egal, für eine bestimmte Zeit zu kappen. Ist das verhältnismäßig? Das glaube ich nicht. Und eine Anekdote möchte ich noch erzählen, um mal den ganzen Schmuh auch mit dem Urheberrecht so ein bisschen aufzuzeigen, dass das Urheberrecht und das Nutzungsrecht, dass das im Grunde genommen Rechte sind, die eigentlich überholt gehören. Da fiel mir ein, als ich diesen Artikel vorbereitet habe, jetzt oder dieses kurze Statement zu dem ganzen Aufregerthema, fiel mir eine Frau ein, die ein Video gemacht hat, und dieses Video hat auch einen Preis gewonnen, irgendwo bei irgendeinem Videocontest, und dort war eben ein Musikstück hinterlegt, ich glaube es war eine klassische Musik oder sowas, wo sie selber, die Frau also, die das Video gemacht hat, sich die Nutzungsrechte für dieses Video eben, oder also vom Urheber hat sie auf jeden Fall die Erlaubnis bekommen, ich will jetzt nicht zu viel in die Justizerei hinein. Die hat sich also vom Urheberrecht die Erlaubnis vom Urheber, also derjenigen oder demjenigen, der eben das Musikstück gemacht hat, geschrieben hat, die Rechte geholt, dieses Musikstück in der Form, wie es eben gespielt worden ist, dann auch in dem Video zu benutzen. Und dann kam es halt so, dass in Deutschland dieses Video von der GEMA gesperrt worden sei, weil eben die Nutzungsrechte von dem jeweiligen dem jeweiligen Rechteverwerter der Musikindustrie in dem Fall nicht eingeholt worden sind für eben dieses Video. Das heißt, ihr seht, dass die Content-Mafia im Grunde genommen viel, viel mehr Macht hat, über ein Musikstück zu befehligen im Grunde genommen, als der Urheber selber, der ja explizit erlaubt hat, dieses Video darf diese Musik enthalten. Und das ist halt eine Sache, das ist für mich ein Ungleichgewicht, das eigentlich so nicht sein darf, weshalb ich dann sagen würde, das Urheberrecht, das müsste dann in dem Sinne zusammen natürlich auch mit dem Nutzungsrecht überarbeitet werden, dass so etwas nicht möglich ist, dass eben die GEMA bei uns, weil der Rechteverwerter, weil die Content-Mafia dann sagt, nee, das Video, das darf nicht da sein. Weshalb, obwohl eben der Urheber zugestimmt hat, dass dieses Musikstück in diesem Video verwendet werden darf, das ist halt so, da wird die Macht des Urhebers eigentlich komplett außer Kraft gesetzt, und da wird auch mal konkret auch gezeigt, was bei unserem Urheberrecht eigentlich falsch läuft, nämlich die komplette Macht liegt im Grunde genommen bei dem Verwerter, bei der Verwertungsgesellschaft und bei den Rechteverwertern im Grunde genommen bei der Content-Mafia und nicht beim Urheber selbst. Und das ist halt das, was schief läuft. Deshalb sollte man das Urheberrecht ändern. Nun ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das also das Neueste in Sachen Netzpolitik. Ich habe euch also jetzt in dieser TechView-Podcast-Folge eine bunte Mischung wieder von Tech-Themen berichtet. HP, die Übernahme durch Oracle, droht die nun? Wird Oracle HP übernehmen? Wird vielleicht WebOS aufgekauft werden von Amazon, die ja jetzt auch ein neues Kindle-Tablet rausgebracht hat, was ja auch so Android-mäßig so ein bisschen sehr stark verändert worden ist, und da stellt man sich jetzt die Frage, wird vielleicht WebOS, zumindest die Software-Sparte, dann dieser Teil oder das, was vorher Palm hieß, wird das vielleicht aufgekauft werden von Amazon? Droht die Übernahme von Oracle? Wie sieht es jetzt aus mit dem unserem zweiten Trojaner-Thema im Grunde genommen, Microsoft und das Werben um Qt-Entwickler, weshalb das eigentlich unsinnig ist und warum warum wird das überhaupt gemacht? Und naja. Und ganz zum Schluss dann Siegfried Kauder fordert das Two-Strikes-Modell. Und ich will aufhören mit einem positiven Thema, was ich auch hatte, nämlich GNOME 3.2 ist erschienen. Und möchte natürlich eure Infos, eure Kommentare, eure Meinungen zu all diesen Themen, die ich jetzt euch hier berichtet habe, nochmal hören. Würde mich sehr freuen. Und das war's für diese TechView-Podcast-Folge. Und bis zur nächsten Folge. Ja, ganz krass, kommt noch eine News rein in dieses Outtake, nämlich Kauder warnt jetzt vor der Verwendung seiner Bilder. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Bericht schreiben wollt über eben Siegfried Kauder und den geklauten im Grunde genommen Bildern von einer anderen Webseite, dann dürft ihr diese Bilder nicht mehr zeigen, weil Siegfried Kauder meint ja jetzt, das Urheberrecht zu haben und will jeden verklagen, der eben diese Bilder dann veröffentlicht auf seinem Blog oder irgendwie darüber berichten möchte und die Bilder dort einbindet. Deshalb, ihr seht, das wird immer bizarrer um den. Also ich habe so langsam die Befürchtung, bei dem ist tatsächlich eine Sicherung rausgefallen. Und oder der hat die Porzellankrankheit, also nicht mal alle Tassen im Schrank. Naja, das zu diesem Thema. Schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Das war's. Ciao.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011. Unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike .de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Tarent.
Fairtrade Software.